herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 14. Und wir haben heute eine ganz besondere Ausgabe, weil Nils und ich sitzen uns das erste Mal hier gegenüber. Also Realtime, kein Lag über Internet und sonst was. Und wir sehen uns beim Reden und haben uns dann fürs Intro auch noch was ganz Neues überlegt. Und zwar, wir machen das Intro jetzt einfach vorweg. Wir haben uns so ein bisschen überlegt, worüber wir reden und ob das dann nachher im Podcast wirklich so passiert. Das weiß keiner. Das heißt, wir erzählen euch jetzt, worüber wir heute geredet haben. Und ob das wirklich so ist, erfahrt ihr dann erst, wenn ihr den Podcast zu Ende hört. Oder, Nils?
Absolut, aber du bewegst dich auf ganz dünnem Eis, weil es ist Nummer 15. Und nicht die Nummer 14. Also ihr seht.
Das fängt schon an. Das fängt schon an. Ja, gut. Also, Triathlon-Chat mit Nico und Nils. Herzlich willkommen, Episode 15. Und Nils, worüber haben wir heute geredet?
Also wir haben definitiv über das Race der Challenge Rot gesprochen. Die Starterlisten sind raus, sowohl bei den Männern heute ganz frisch vor ein paar Stunden erschienen, die Starterliste der Frauen. Das wird definitiv, haben darüber geredet, ist es jetzt wirklich das Rennen des Jahres oder wird doch Nizza das Rennen des Jahres sein? Wer fehlt auf der Liste? Wen hätten wir gerne auf der Liste gesehen? Und wir haben definitiv auch, weil wir sind in Hamburg, über den Ironman Hamburg gesprochen, denn die Gerüchteküche brodelt. Ich werde mal so ein bisschen erzählen, was man hier in Hamburg gerade erzählt. Da haben wir auch im Podcast drüber gesprochen, wer am Start sein wird beim Ironman Hamburg. Derjenige, der vielleicht sogar fehlt bei der Startliste von der Challenge Rot. Und wir haben natürlich auch ein bisschen über die Norboys geredet. Worüber haben wir noch geredet? Wir haben darüber geredet.
nie im Leben wird das so kommen. Ich bin mir sicher, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach. Ich habe überhaupt keine Ahnung, worüber wir reden. Nein, Spaß. Das Thema Rot, definitiv. Der Rest, schauen wir mal.
Wir haben noch darüber geredet, welcher Profi auf welchen Rädern dieses Jahr unterwegs ist. Da haben wir auch drüber geredet.
Ja, finde ich interessant. Wäre schön, wenn es passiert. Ob es wirklich so ist, hört ihr jetzt im Podcast. Und ich sagen, wir gehen einfach direkt rein in die Werbung hier.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach dreimal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, das hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die vorhaben, in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10 CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil, ich sag's euch, wie es ist, das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, er hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten, die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren. Da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen. Denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht. Fühlt sich nicht so hart an, wie
jetzt,
sich
du solltest
anmelden.
Im Marketing arbeiten. Also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
So, und bevor wir jetzt einsteigen, müssen wir noch ein Thema besprechen, Nick, was wir uns...
Bevor wir einsteigen, müssen wir ein Thema... Also ist das jetzt noch nicht on record? Nur, dass ich das für einen Schnitt nachher weiß.
Ach so, nee, ist es on record.
Also besprechen wir, bevor wir aufnehmen, on record. Nein. Jetzt noch ein Thema.
Ich glaube, das war jetzt doch off record. Nein, also...
Ja, okay.
Also jetzt wollen wir nochmal klatschen, damit du weißt, was wir rausschneiden können.
Nee, das lasse ich alles schön drin.
Okay, sehr gut. Nein, wir haben ein Thema bisher immer schon off record angesprochen, aber es noch nie im Podcast besprochen. Und das ist die Intro-Musik.
Oh.
Wochenlang haben wir uns darüber unterhalten. Es kamen am Anfang Beschwerden raus. Die Beschwerden sind relativ schnell geringer geworden oder auch abgeappt. Beziehungsweise du hast sie mir nicht mehr gesagt.
Wir
am
haben
Anfang,
sie wegignoriert.
Genau. Und am Anfang kamen halt wirklich relativ viele Beschwerden, dass es so ein bisschen Soft-Porno-Musik ist.
Ist es ja auch.
Und ich habe dann die ganze Zeit überlegt, wie hieß diese Serie in den 80er Jahren? Diese Soft-Porno, diese Filme. Dieser italienische.
Kann ich nicht sagen, in den 80er Jahren war ich 4. Also am Ende der 80er Jahre war ich 4. Deswegen, da kenne ich mich nicht aus, da musst du mir jetzt auf die Sprünge halten. Du warst da ja schon 20.
Ich hab's drauf gehabt, jetzt komme ich wieder nicht drauf. Ich hoffe, dass es genauso ist wie mit Convenience, dass jetzt Zuschriften kommen, wie diese Serie heißt. Das war halt natürlich logischerweise kein richtiger Porno, das wurde damals
Eis am Stiel.
Eis am Stiel, siehst du? Siehst du, du wusstest
es doch.
Das war
nicht Ende der 80er, oder? Das war 90er, oder?
Ich glaube schon, Eis am Stiel war, glaube ich.
Oder der ist so legendär, dass es ja noch in die 90er rübergeht.
Das war ja diese Musik. Eis am Stiel, ganz genau.
Stimmt.
Eis am Stiel. Ich wusste, dass ich verraten. Eis am Stiel Musik.
Und das kam gerade wie so ein Geistesblitz.
Ja, absolut.
Zack, reingeschossen ins Gehirn.
Und deswegen muss man ganz ehrlich sagen, da ist natürlich auch so ein bisschen die Musik angelehnt. Es gibt aber auch viele, die finden sie richtig cool. Ist halt so ein bisschen 70er, 80er Jahresstyle, so ein bisschen Funk.
Ja, so ein bisschen, wenn Beschwerden sind. Man muss ja auch in der heutigen Zeit, um aufzufallen, musst du so ein bisschen polarisieren, dass drüber geredet wird. Und ich würde jetzt einfach, keine Ahnung, also wenn ihr euch jetzt nochmal beschweren wollt, letzte Chance.
So, aber es wird nicht mehr geändert.
Dieser Podcast, letzte Chance, sich zu beschweren, und danach werden Beschwerden weiterhin ignoriert.
Ganz genau, eiskalt.
Also gut. Letzte Chance, die Intro-Musik zu ändern, ist unter den Kommentaren von diesem Podcast. So, versucht's oder verstummt für immer.
Kommen wir zum Thema, Nick. Wir haben lange nicht mehr über Triathlon geredet. Also die letzten zwei Folgen waren so ein bisschen lauflastig. Deswegen müssen wir unbedingt mal wieder so ein bisschen den Switch zu unserer Kernsportart Schwimmen, Radfahren, Laufen
schaffen. Es ist ja aber auch die letzten Wochen, sorry, wenn ich die direkt ins Wort verliere, wenig passiert. Ist ja Offseason so ein bisschen. Deswegen war ja dieser Ausflug eigentlich ganz passend.
Total. Und das ist ja auch das, was wir uns eher auch vorgenommen haben, ab und zu mal so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Ich fand es mega cool, was Tabea erzählt hat. Letzte Woche so ein bisschen meine Marathonvorbereitung, ob sie eine ist oder nicht, sei dahingestellt, ist in Stocken geraten. Sie ist auch noch nicht wieder angelaufen, muss ich sagen. Ich habe direkt während der Aufnahme unseres Podcasts einen Termin bekommen. Mein linkes Sprunggelenk war blockiert, ausgehend von einer Verkürzung des rechten Hüftbeugers. Also eigentlich ein totaler Klassiker. Die Hüftbeuger sind ja mehr oder weniger chronisch verkürzt. Wusste ich auch, habe aber natürlich einfach zu wenig gemacht. Und ich habe ja auch erzählt, es war so ein Lauf schnell, 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 zu intensiv, zu schnell, ein paar Tage vorher zu lang gelaufen. Janis hat mein Sprunggelenk mobilisiert. Erstmal vielen Dank an dieser Stelle, dass das Ganze so schnell geklappt hat. Hat mir dann noch Übungen gesagt, die ich machen muss, um den Hüftbeuger zu mobilisieren, die ich auch alle kannte, die ich auch schon auf YouTube hervorragend quasi dargestellt habe, aber wie gesagt nicht gemacht habe. Und dann sollte ich zwei Tage später so 30 Minuten locker laufen. Hat sich eigentlich auch ganz gut gefühlt, angefühlt beim Loslaufen. Bin auch wirklich langsam losgelaufen. Und dann hat die Wade aber trotzdem wieder so nach, 1,4, 1,5 Kilometer zugemacht. Bin dann nach Hause gegangen, war auch echt ein bisschen gefrustet. Hab dann am nächsten Tag wieder einen Termin bei Janis bekommen und da war es L4, also Lendenwirbelsäule unten. Ich habe halt auch ein ziemliches Hohlkreuz. Rumpstabi war jetzt bei mir in den letzten Monaten, habe ich ja auch schon gesagt, eher so gen Null. Also da musste ich ran und ganz interessant, weil darüber war unsere Gruppenarbeit bei der B-Lizenz, Krafttraining. Ich habe einfach meine ganze hintere Kette. Es wird jetzt vielen aus dem Ohr rauskommen. Die ist halt einfach so kurz und ich muss Krafttraining machen. Und das ist auch ganz interessant, weil wir hatten heute einen gemeinsamen Termin hier in Hamburg, sind zurückgegangen vom Lunch und da habe ich nochmal mit überraschend festgestellt, dass du ja wirklich nie irgendwelche Probleme hast, was so muskulär strukturell beim Laufen anbelangt. Also gerade letztes Jahr die Vorbereitung auf die Challenge Rot, das ist dann gleich die Brücke nach diesem Themenblock.
Nach dem Update zur Wade der Nation.
Genau, gut, die Wade der Nation ist, glaube ich, ein bisschen massiger als meine. Aber das ist schon ganz faszinierend. Und dann hast du gesagt, dass du einfach immer Krafttraining gemacht hast.
Ja, ich komme ja irgendwie vom Schwimmen und da war Krafttraining immer einmal die Woche mindestens immer dabei. Und ich habe das irgendwie immer so weiter durchgeführt und durchgezogen. Also selbst wenn ich mal nicht gelaufen bin oder wenig Sport gemacht habe, dann bin ich halt einmal die Woche gelaufen, aber nochmal einmal die Woche ins Gym gegangen. Oder klar habe ich auch mal 6 oder 8 Wochen gar kein Krafttraining gemacht. Aber ich habe eigentlich immer so das Krafttraining durchgezogen. Jetzt nicht auf Masseaufbau oder sonst was, sondern meine Standardübung irgendwie 5x5 Wiederholungen oder 3x10, Kniebeugen, Kreuzheben. Einfach wirklich die Classics und ja, das scheint ganz gut zu sein für die Nicht-Verletzungsanfälligkeit oder wie soll man es nennen?
Absolut, also und gerade auch das Kreuzheben. Da muss ich jetzt mal so ein bisschen einhaken, weil interessanterweise ist das Krafttraining das, was ich halt immer als erstes skippen würde, weil ich bin halt einfach so dieser klassische
Laufen kommt von Laufen-Typ.
Ja, nee, auch draußen sein. Ich habe halt auch, Zeit habe, habe ich halt einfach Bock, draußen zu sein. Deswegen hat es auch echt lange gedauert, bis ich überhaupt mal mit Rollentraining angefangen habe. Also mittlerweile bin ich wirklich so, wenn ich wenig Zeit habe, dann trainiere ich auch auf dem Smart Trainer. Ich bin noch nie in meinem Leben auf Swift gefahren. Also ich habe kein Swift-Abo. Werde ich mit Sicherheit auch irgendwann mal ausprobieren. Aber für mich,
du musst dagegen ankämpfen.
So für mich ist halt Ausdauersport.
Der letzte Mohikaner.
Obwohl doch Hello Wheels ist auch schon bei Swift. Mist. Oh, Mist. Also tatsächlich, ich bin echt der letzte Mohikaner vermutlich. Nein, aber für mich ist halt einfach Sport treiben, irgendwie auch immer draußen sein, an der frischen Luft sein. Und deswegen war halt das Erste, was ich geskippt habe, einfach immer Krafttraining. So, und es rächt sich wirklich, weil gerade was du gesagt hast, und das fand ich halt so spannend, meine Standardübung halt immer Kniebeugen und Kreuzheben. Und Kreuzheben ist halt einfach wirklich das, wo du die hintere Muskulatur kräftigst, gleichzeitig aber den Zug rausnimmst aus der Ischikoralen, also Beinbeuger, Po-Muskulatur, Gluteus und halt auch aus der Wadenmuskulatur, Achillessehne. Die Kette ist bei mir halt einfach so verkürzt, dass dann halt einfach die Hüftstreckung nicht mehr möglich ist. Das führt zu Überlastung. Die linke Wade macht zu, unterversorgt. Punkt, Punkt, Punkt.
Rest is history. Das Lustige ist, wenn ich zurückblicke, ich glaube, im Project gab es keine Woche, in der du mir nicht Krafttraining aufgeschrieben hast. Das heißt, bei deinen Athleten hast du das sehr gut im Blick, wie es so oft ist. Man hat Dinge bei anderen und Leuten, die man coacht und denen man Empfehlungen gibt und sagt, was sie machen müssen, ist man immer ein sehr, sehr guter Ratgeber und hat alles auf dem Schirm. Bei sich selber sieht das immer so ein bisschen anders aus. Es ist mal wieder wie immer.
Genau, also mein Laufumfang letzte Woche waren 2,5 Kilometer, weil ich habe natürlich auch.
Ja, gut, würde ich sagen, klassische Ruhewoche.
Klassische Ruhewoche, genau. Und ich saß dreimal auf dem
Einfach Rad. Mal jetzt ein bisschen Luft rankommen lassen, ne? Und dann geht's. Als Fußballer hättest du dich jetzt kurz fit spritzen lassen und dann wäre es auch wieder gegangen, aber.
Nee, das muss nicht sein. Aber sind wir beim Thema. Challenge Rot. Das Line-up ist offiziell. Irgendein Name dabei, wo du sagst, wir müssen jetzt noch nicht die Liste durchgehen, das machen wir gleich.
Ich kenne gar keinen.
Ach so, du hast dich besonders gut vorbereitet.
Ich habe gedacht, jetzt kommen so voll das krasse Feld und dann lese ich so die Namen und musste erst mal googeln,
wer ist das? Nee, also ich muss auch, ich glaube, viele haben so ein bisschen darauf gehofft, dass auch Frodo und Gustav Iden auf der Startliste stehen. Denn normalerweise hat der Hawaii-Sieger relativ gute Verhandlungsoptionen bei der Challenge Rot, um zu starten. Also das ist, glaube ich, wirklich so, ja, als Hawaii-Sieger in Rot zu starten, da kannst du, glaube ich, wirklich ein sehr gutes Antrittsgeld verlangen. Frodo, glaube ich, kann generell ein sehr gutes Antrittsgeld verlangen. Aber ich glaube, Frodo muss auch noch seinen Start, wenn er denn in Nizza starten will, verifizieren.
Definitiv.
Das heißt, er muss im Ironman starten. Und das ist natürlich jetzt gerade nach dem letzten Jahr und der Verletzungshistorie, die Frodeno an den Tag gelegt hat, schon sehr, sehr riskant zu sagen, ich mache einfach 3 Ironman-Rennen.
Ja, und vor allem, das ist ja auch so, keine Ahnung, wahrscheinlich seine letzte Saison und dann wird er auch wahrscheinlich nochmal die EM mitnehmen, würde ich jetzt einfach mal spekulieren, die dann ja in Hamburg hier ist. Und ja, das ist dann die Frage, wofür entscheidest du dich? In Rot steht er nicht drauf, das heißt, ich würde jetzt einfach sagen, aufgrund dessen, dass er in Rot nicht drauf steht, schätze ich, also gibt jetzt irgendwie, ich habe noch keine Rumors oder sowas gehört, aber ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass er dann Hamburg mitnimmt, weil Hamburg ja auch noch ein bisschen früher ist, das heißt, zu Nizza ist dann auch noch ein bisschen Zeit, das ist terminlich gar nicht so kacke gelegen. Das passt dann ganz gut.
Und Gustav
Iden und Blumfeld, klar, die machen das, was sie angekündigt haben. Paris,
ja,
2024,
aber
voller, voller Fokus.
Finde ich trotzdem krass. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon so ein bisschen, ja, auch ein bisschen darauf gehofft, gerade unter den Voraussetzungen, dass es womöglich tatsächlich Frodenos letztes Jahr ist. Also das kann ja tatsächlich der Fall sein. Und da hätte man sich natürlich schon irgendwie gewünscht, dass es nochmal diesen Showdown gibt. Aber die Norboys haben es wirklich, haben halt einfach gesagt, nee, wir konzentrieren uns jetzt auf die Olympischen Spiele, 24 in Paris. Definitiv offensichtlich nicht dem Ruf des Geldes gefolgt, weil es halt einfach nicht in die Vorbereitung passt. Nizza wird dementsprechend auch nicht passen. Werden die mit Sicherheit auch nicht am Start sein. Finde ich ein bisschen schade, es wäre cool
gewesen. Dann
ist
ja auch, glaube ich, schon fast das Test-Event von Paris, ne?
Ja, ja, genau.
Ja,
das ist,
ja,
glaube ich, eine Woche vorher.
Nee, wenn so. Sie, das ist ja viel wichtiger dann für,
ja,
die.
Absolut.
Wenn sie sein lassen. Ich muss jetzt nur ganz schnell dran denken, bevor ich den Gedanken verliere, weil ich habe jetzt gesagt, ich kenne keinen Namen. Das Line-Up ist natürlich absolut krass.
Ja, also das.
Und du bist jetzt, ich dachte eigentlich, du gehst jetzt drauf ein und mein Joke löst du jetzt hier auf, aber du hast ihn dann einfach
eiskalt
ignoriert und weiter durchgeführt. Ja, ich finde das auch krass, dass es kein namhafter startet und Frodo und Iden und Blumfeld nicht sind. Das sind aber auch die einzigen, die nicht am Start sind. Ja, sonst haben wir irgendwie Magnus Ditlev als Vorjahressieger da, dann Patrick Lange als absolute Maschine, der da in Israel bei seinem letzten Ironman einfach, was der da abgefackelt hat auf der Laufstrecke, keine Ahnung, bin ich schon heiß drauf zu sehen, was er in Rot abfackelt oder ob da auch nochmal ein neuer Laufstreckenrekord angegangen wird.
Ja,
dann hast du Sam Laidlow, der ist Swim-Bike-Maschine, wo du denkst, beim Laufen platzt er, der dann aber auch noch geil laufen kann, wenn er einen guten Tag erwischt, wie auf Hawaii. Dann hast du Sebi Kiene, der auf deutschem Boden seine letzte Langdistanz in Rot absolvieren wird dieses Jahr. Dann hast du einen Andy Dreiz als Rotsieger schon, Joe Skipper, Daniel Beckegaard, Ben Knut, super spannend, Nils Frommer, Clément Mignon, Bradley Weiss, Rhys Barkley, also ich finde schon, dass es ein richtig krasses Feld ist. Klar fehlen jetzt die aktuell, also klar, Frodo weiß keiner, wie gut ist er drauf, was kann er, lange nicht mehr gestartet, viel Problemchen gehabt, kann auch sein, dass er jetzt startet und die Überlegenheit weg ist, so können wir auch nochmal drüber diskutieren, ich finde es ganz spannend. Und die absolut überlegenen Norboys mit Iden und Blumfeld machen das, was sie angekündigt haben. Also für mich, also klar, schade, aber keine Überraschung, dass sie nicht in Rot auf der Startliste stehen. Aber sonst frage ich mich halt so gerade von den Männern, wer startet denn in Frankfurt?
Nee, Frankfurt ist ja gar kein Männerrennen mehr. Also die Frage, die werden dann ja in Hamburg sein.
In Hamburg noch, ja.
Genau, aber nee, lass uns erstmal bei denen bleiben, die da sind, weil das finde ich schon, das war jetzt ja natürlich
auch. Das ist verwirrend, das nervt wirklich mit dieser Ironman EM-Splittung. Ich weiß es schon lange, aber ich kriege es einfach nicht in meine Birne, ne?
Ja, ich persönlich.
Ironman EM ist halt Frankfurt.
Ich persönlich finde es natürlich total cool, weil auch mal die Männer hier in Hamburg zu sehen, ist, finde ich, einfach spannend und ich gehe auch davon aus, und das sind auch so die Gerüchte, die ich hier sogar ein bisschen gehört habe, dass Frodeno in Hamburg starten.
Oh, gehen da Gerüchte in Hamburg?
Ja, aber das ist natürlich auch ein bisschen so Wunschvater des Gedanken. Natürlich haben die Hamburger Lust, Frodo hier an der Strecke zu sehen. Ich meine, wenn Ironman Europameisterschaft in Deutschland oder in deiner Heimatstadt stattfindet, in Hamburg, möchtest du natürlich Frodo da sehen und ich glaube, es macht auch Sinn. Er ist 2010 hier Teamweltmeister geworden.
Mhm,
insofern stimmt. Ist das Ganze schon, glaube ich, ja, also bei uns in Hamburg gehen die Gerüchte um, dass Frodo an den Start geht. Wäre natürlich mega cool und ist natürlich auch so für die Athleten.
Hast du das verfolgt, wie so sein Training läuft? Funktioniert das gerade alles oder struggelt immer noch?
Naja, also das, was man sieht, ist, dass er, glaube ich, in Australien schon ganz gut trainiert hat. Er hat ja irgendwie dann auch so die ersten Bilder gepostet vom Laufen, dass er einfach mega happy ist, dass er wieder Umfänge realisieren kann. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war irgendwie eine 75er oder eine 90 Kilometer Woche. Also es war auf jeden Fall auch schon wieder laufen, also wo man schon sagen kann, okay, wenn er das jetzt schon macht, und das war ja auch schon wieder ein paar Wochen her, jetzt ist er wohl in Andorra zurück, coole Bilder, coole Reels gepostet vom Fahren im Schnee nachher, und ich glaube schon, der wird motiviert sein, der wird heiß sein, und der hat natürlich auch Bock, sich dann, wenn er in Hamburg startet, in absoluter Topform zu präsentieren. Also ich glaube auch, das sind halt so ein bisschen so die Gerüchte, die man hier hört. Aber lass uns mal in Rot bleiben.
Das wäre so ein richtiger Failure bei uns im Podcast. Wenn ich schon so sage, ja, wenn er nicht in Rot startet, dann bestimmt Hamburg. Und du sagst, ja, in Hamburg gibt es ja auch so ein paar Gerüchte. Und dann startet er einfach nicht in Hamburg. Naja, hoffen wir mal, dass es so passieren wird.
Genau.
Who knows?
Genau. Aber lass uns ein bisschen auf die Konstellation eingehen, weil ich finde schon, da sind so ein paar Namen da, die das Rennen extrem spannend machen könnten. Denn ich fand es sehr interessant, dass so die ersten Reaktionen waren, mit Sicherheit auch aufgrund seiner unglaublich starken Performance in Israel, wo ich auch sagen würde, das war vergleichbar, die Leistung von Patrick Lange mit seinen Hawaii-Siegen vermutlich. Also klar, Hawaii-Sieg steht immer über allem, da brauchen wir nicht drüber zu reden.
Logisch, das ist Hawaii, aber rein von den Splits und der Souveränität und bei dem Feld, was auch da war, da war ja kein Fallobst am Start.
Mhm, genau.
Und was er da abgefackelt hat, war, also das hat ja, glaube ich, jeder dann irgendwann verfolgt und mitbekommen, und ich hätte so gern irgendwie so ein Live-Footage von diesem Rennen gesehen, wie er da gerannt ist und mehr Bewegtbild,
ja.
Weil ich das schon hart gefeiert habe, weil ich habe damit nicht gerechnet, und dann fackelt er so einen raus. Das ist genauso ähnlich wie bei mir gewesen, wie, das war ja oft bei Patrick schon manchmal so, dass dann holt er das erste Podium auf Hawaii, nächstes Jahr gewinnt er das Ding, und dann denkst du, boah, jetzt das zu reproduzieren wird schwer, dann schafft er es wieder, dann ist mal ein paar Jahre schwierig.
Vor allem auch im Streckenrekord, das war
genau,
ja das
Streckenrekord daran. Laufen.
Nee, gesamt.
Gesamt sogar
stimmt. Erster unter 8 Stunden.
Stimmt.
Darf man auch nicht vergessen.
Also richtig, das zeigt ja, auch, historisch.
Zeigt
historisch
auch die Klasse, erster Mann auf Hawaii unter 8 Stunden.
Ja, und dann auch mal ein paar Rennen, die dann nicht 100% funktioniert haben, und dann Tulsa und dann jetzt dieses Ding. Also ja, das ist halt, wenn Patrick funktioniert und der einen Tag erwischt, den er schon oft erwischt hat im Ironman, dann knallt es halt richtig. Und wenn er in Rot so einen Tag erwischt, wie auch, 2021. Mhm. Ja, geil.
Aber siehst du ihn auch in der Favoritenrolle? In dem Starterfeld?
Ich finde es ganz interessant, weil du natürlich jetzt so mit Ditlev und Laidlaw noch mehr mit Swim Weapon, der auch, also die Frage ist so ein bisschen, fährt er wer zusammen, fährt der Laidlaw, schwimmt der Vollgas, schwimmt fährt alleine vorne weg, so die Dynamik ist bei mir total, kriege ich noch nicht zusammen, muss ich sagen.
Genau, und ich glaube,
da können wir mal ein bisschen Mut
genau,
machen jetzt.
Kristallkugel,
nochmal.
Wir holen die Kristallkugel raus.
Lass uns mal die ganz große Kristallkugel
weil
rausholen.
Ich hab nämlich schon folgendes Szenario.
Okay. Ich sehe schon,
naja,
du hast das schon durchdacht.
Nee, das gehört ja auch beim Trainerjob so ein bisschen dazu. Und ich glaube, was halt interessant ist, ist, dass halt einfach drei richtig gute Schwimmer am Start sind. Mit, du hast es gesagt, Sam Laidlaw, Ben Knut und Daniel Beckegaard. So, und ich glaube, dass die alle drei versuchen werden, definitiv vorne rauszuschwimmen, weil die wissen, die einzige Chance ist, Patrick zu besiegen, ist, dass sie auf dem Rad wegfahren.
Ja, wenn die Patrick auf dem Rad sehen oder dabei ist, dann haben die keine Chance.
Ja, das würde ich jetzt bei, also pff, ja, sehe ich nee, auch so.
Wenn du jetzt Laidlaw, Knut und Beckegaard sagst, rein von, wenn die mit Patrick vom Rad steigen, no chance.
Naja, Ben Knut hat in Arizona seinen allerersten Ironman gemacht und ist auch, glaube ich, weiß ich nicht, was er gelaufen ist. Ich will jetzt keine Zeiten vergleichen. 2:45, 2:44.
Also wenn ich in meine Glaskugel gucke, dann steht da no chance.
Vermutlich nicht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es sich von alleine gegessen hat, das Rennen. Aber die drei sind natürlich schon welche, die versuchen werden, dass es nicht in diese Konstellation kommt. So, und dann ist eine ähnliche Konstellation im Grunde genommen wie letztes Jahr, wo die Gruppe um Frodo vorne weg war. Und dann Ditlev den Sprung geschafft hat, den halt Patrick verpasst hat. Also Ditlev ist ja aus der zweiten Gruppe nach vorne gefahren in die erste Gruppe und war dann im Express dabei, der ja in Rot wirklich aufgrund der engen Straßen, aufgrund der Kameramotorräder, aufgrund der Live-Coverage.
Glaubst du, dass Patrick da mitschwimmt, wenn wir nochmal beim Schwimmen bleiben?
Ich glaube schon, dass er das kann. Er war ja letztes Jahr, das darf man halt auch nicht vergessen.
Das ist so, Patrick, unterschätzt du im Schwimmen ganz häufig, weil dann manchmal klar auf dem Rad, wenn dann die Überbiker da sind, dann auch manchmal eine Gruppe zurückfällt, aber also dann auch die zweite Gruppe ja oft anführt und dafür Tempo sorgt. Aber wenn so ein Überbiker dabei ist, da halt vielleicht noch so 2% fehlen, um wirklich bei den absolut krassesten Radfahrern mitzufahren. Mhm. Aber beim Schwimmen habe ich Patrick selber schon so oft unterschätzt, wo ich dachte so, ja, der ist dann in der zweiten Verfolgergruppe, weil irgendwie beim Radfahren ist er häufig da. Aber eigentlich kommt der immer so, dass der, wenn es nicht jetzt, keine Ahnung, absolut komplett all out und irgendwie flache 46, obwohl das kann er auch schwimmen.
Ja, und
also der ist eigentlich ist der immer dabei.
Genau, man darf halt die Leistung vom letzten Jahr nicht unbedingt als Gesetz sehen, weil er den Sturz hatte auf Gran Canaria, wo er sich die Schulter gebrochen hat im Training und deswegen natürlich die Schwimmleistung im vergangenen Jahr nicht absolut repräsentativ war. Denn er hat ja auch auf Hawaii, das fand ich allerdings sehr überraschend, dass er da die große Gruppe verpasst hat, also dass er da ja wirklich zwischen den beiden Gruppen hing. Man weiß natürlich auch nicht, ist vielleicht ein klein bisschen die Schulterflexibilität durch die Operation oder durch den Sturz auch in Mitleidenschaft gezogen. Definitiv glaube ich aber, dass Björn und Patrick die Hausaufgaben machen werden und dass sie schon auch wissen, dass es wichtig ist, mit den Jungs vorne aus dem Wasser rauszukommen. Aber trotzdem ist es so, man hat es gesehen, Sam Laidlaw hat es auf Hawaii versucht, wegzuschwimmen. Flo Angert hat die Lücke quasi zugeschwommen oder war an seinen Füßen. Ben Knut hat es auch gezeigt, wie er schwimmen kann, also das weiß man auch. Und Beckegaard ist ja auch so einer, der den Sprung schaffen kann. Also das wäre halt, glaube ich, eine super spannende Konstellation, wenn die drei wirklich vorne rauskommen und dann von Beginn an versuchen, Punk zu machen. Weil dann ist auch die Frage, schafft es ein Ditlev, das Loch zuzufahren, wenn die drei Jungs sich vorne einig sind? Denn was Beckegaard für ein Horsepower hat, gerade auch in Kombination mit Laidlaw und Ben Knut, das sei außer Frage gestellt. Ich würde mich da fragen, schafft Ben Knut es, mit den beiden mitzufahren? Das würde ich jetzt eher so ein klein bisschen bezweifeln. Aber Laidlaw und Beckegaard zusammen, das ist natürlich schon echt so ein Duo. Die können da richtig Punk machen. Also ich glaube, es wird ein monsterspannendes Rennen, wo ich mich wirklich extrem drauf freue, das zu sehen. Und ich glaube, das macht es halt auch schwer für die Leute wie Dreizy Boy oder auch Joe Skipper. Wenn du in Rot nicht in der allerersten Gruppe dabei bist, dann wird es halt einfach wahnsinnig schwer. Ja. Also das hat es, glaube ich, gezeigt. Selbst letztes Jahr.
Sam Long sieht man sehr gut, der da krass was abgefackelt hat, aber komplett im Niemandsland alleine war. Und da in Rot so weit nach vorne zu fahren, wenn vorne der Punk abgeht, ja, bin ich absolut bei dir. Ich finde geil, wie groß deine Glaskugel ist, mit ob bei Patrick generell was durch den Sturz an der Schulter passiert ist.
Ja, aber
das ist gut.
Nee, das ist ja so dieser Blick des Trainers, dass du
ich
halt
finde
guckst,
es total geil,
ist.
Aber du hast absolut recht mit irgendwie Skipper, Dreiz, das sind beides auch krasse Radmaschinen, aber mittlerweile ist halt ein Laidlaw und ein Ditlev und die Jungs da vorne auf dem gleichen Radniveau. Und die schwimmen halt einfach noch schneller.
Ja.
Und dann fährst du halt keine 3 Minuten mehr zu, sondern vielleicht fahren die immer noch ein bisschen krasser Fahrrad und schaffen es vielleicht auch 30 Sekunden zuzufahren oder vielleicht sogar 1 Minute oder 1,5. Aber dann fehlen halt immer noch 1,5 bis 2 Minuten.
Ja.
Und das kriegst du halt nicht mehr zu. Spannend wird auch so, was ich mich immer frage, ist, ein Ditlev ist ja auch nicht eine Wundertüte beim Schwimmen, aber der ist ja eigentlich immer solide vorne dabei. Wenn richtig hart geschwommen wird, ist er nicht ganz vorne. Aber es gab auch schon mal so ein paar, vor allem bei so 73-Rennen, auch mal ein paar Rennen, wo er auch noch mal ein paar Plätze weiter hinten war, als ich ihn erwartet habe.
Ja, aber Frontpack-Schwimmer ist er eigentlich nie.
Nee, Frontpack-Schwimmer ist er nie. Aber der ist so, manchmal ist er halt trotzdem noch mal irgendwie 10 Plätze weiter hinten, als du ihn eigentlich sonst erwartest. Und ich glaube, da hängt halt in Rot schon viel von ab. So, wie weit bist du zurück? Und ist das 1 Minute? Die fährst du zu, wenn du richtig presst am Anfang? Oder ist es halt über 1,45 und dann dauert es halt auch schon länger, bis du wieder vorne bist, weil wenn du dann nicht bis Greding oder so dran bist, wo auch die ersten Berge und sowas kommen, dann ist einfach schon wieder spannend. Und ja, dann ist für mich auch noch der Sebi Kienle so ein bisschen die große Wundertüte, wie viel, also ich für meinen Teil wird es einmal, wenn er wirklich die ganzen Rennen macht, die er jetzt so angekündigt hat mit Norseman und sonst was,
jetzt irgendwann
dann wird das, glaube ich, einfach einfach ein Rennen, so keine Ahnung, was da rauskommen wird und wie er trainieren kann dieses Jahr.
Ist der Norseman, ist aber davor oder danach
ich wahrscheinlich, keine oder? Ahnung, aber der ist ja jetzt schon in Neuseeland, dann Wanaka, genau. Sonst was.
Ja, ja.
Der wird ja so viel Rennen vorher machen und so viel Reisen. Guck mal, allein die Zeitverschiebung, der wird ja durch 400 Millionen Zeitzonen unterwegs sein. Und keine Ahnung, kann man noch weniger einschätzen als vorher. Finde ich dann super spannend. Also ich glaube, wenn ich mir die Liste angucke, die Contender fürs Podium und um Sieg, wenn ich in meine Glaskugel gucke, ist es ein Ditlev, ein Laidlaw, Patrick Lange und ein Ben Knut. Ein Beckegaard, der ist immer gut, aber so, keine Ahnung, letztes Jahr habe ich den immer überschätzt.
Wen man aber auch nicht unterschätzen darf, ist Clément Mignon. Der Franzose, das ist halt auch so ein
krasser Läufer.
Auch auf Hawaii in den Top Ten. Frankfurt ein extrem starkes Rennen gemacht. Also ist auch so ein Typ, den man, der natürlich auch vorne mitschwimmen kann. Ich glaube, auf dem Rad fehlt ihm dann die Horsepower mitzufahren, definitiv. Aber dann halt auch einer, der richtig, richtig schnell laufen kann und der, by the way, auch auf Hawaii meines Wissens nach auch eine Zeitstrafe hatte. Also der ist, glaube ich, siebter, achter geworden.
Ja, hatte er.
Und das mit 5 Minuten Zeitstrafe. Also das zeigt auch, was der Typ für ein Kaliber ist.
Waren's? Ist nicht immer 4 oder 6?
5 Minuten.
Mann. 5? Mhm. Oh, scheiße, das habe ich mich hier blamiert.
So. Und
piep,
jetzt kommen wir.
Schnell raus, piep.
Und jetzt machen wir aber Wechsel zu dem Rennen, was ich finde.
Noch ein bisschen geiler.
Ja. Und das ist das Frauenrennen. Ja. Weil was also wirklich brutal ist, ist einfach Anna Haug, Chelsea Sedaro, Daniela Rief, 3 Hawaii-Sieger am Start und Laura Philipp. Und das ist einfach so ein, also ich will jetzt nicht die anderen, Laura Siddell, Fenella Langridge, Ruth Ashell, Lisa Nordeen, die will ich jetzt nicht alle unterschlagen, aber ich glaube, diese 4 Frauen, Laura Philipp, was sie letztes Jahr hier in Hamburg gezeigt hat, das war wirklich extrem beeindruckend.
Phänomenal.
Extrem
phänomenal.
Beeindruckend. Mittlerweile auch eine absolut komplette Athletin, also ich glaube, man kann bei ihr nicht mehr von einer vermeintlichen Schwimmschwäche oder ähnlichem sprechen, also schon wirklich ja, eine absolut komplette Athletin, was man bei den Frauen auch mittlerweile sein muss in der Weltspitze. Und über die anderen 3, glaube ich, die haben alle 3 schon Hawaii gewonnen. Daniela Rief, lange nicht mehr in Rot am Start gewesen, wird natürlich auch so ein bisschen Wiedergutmachung mit Sicherheit machen wollen. Und Anna Haug und Chelsea Sedaro, also wirklich, ja, das ist, ich finde es erstmal extrem cool in Deutschland. Ich weiß nicht, ob Laura Philipp und Anna Haug schon mal aufeinander getroffen sind in der Langdistanz. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist wirklich das erste Aufeinandertreffen auf heimischem Boden. Finde ich mega faszinierend. Wer hat jetzt wirklich so die Krone auf als beste deutsche Langdistanzathletin? Und dann eine Daniela Rief, die, glaube ich, in St. George gezeigt hat, dass man sie niemals unterschätzen darf. Ich glaube, das ist auch eine Strecke, die ihr extrem gut liegt. So diese Mischung aus den kurzen, steilen Anstiegen, wo sie definitiv Akzente setzen kann. Und dann diese Presserstrecken und Chelsea Sedaro, die mit Sicherheit auf Hawaii alle überrascht hat. Ich glaube, die hatte vorher keiner auf dem Zettel. Die aber.
Ich bin so gespannt, wie jetzt so das nächste Rennen nach Hawaii. Weil ich hatte die nicht auf dem Zettel, hat die so einen abgefackelt, hat das Ding einfach gewonnen. Absolut. Dark Horse-mäßig aus, für mich aus dem Nichts. Und backt die das jetzt oder nicht?
Ja, was ich da immer sehr interessant finde, ich glaube, dass es echt schwer ist, auch mit dieser Atmosphäre in Rot zurechtzukommen, wenn du das nicht kennst. Also ich glaube, gerade so als US-Amerikanerin, ich denke, so viele Rennen, wobei, doch, sie war,
glaube ich. Meinst du, die überzieht am Solara Berg? Wegen Excitement?
Ich glaube gar nicht unbedingt, dass es nur das Rennen an sich ist, sondern auch die Tage vorher. Also ich glaube schon, das ist einfach, das ist ja nochmal ganz, ganz anders. Ich meine, sie ist ja in Hamburg 2. geworden hinter Laura Philipp. Und du kannst Hamburg, das ist schon stimmungsmäßig cool, aber es ist halt überhaupt kein Vergleich mit Rot. Und auch gerade so die Tage vorher, das ist ja eigentlich das, was einen in Rot catcht. Und ich glaube, das ist schon noch etwas, was ein bisschen erschlagen kann. Dann halt als Hawaii-Siegerin auf deutschem Boden den beiden deutschen Top-Athletinnen auf der Langdistanz gegenüberzustehen. Das, glaube ich, macht auch einen Druck. Damit musst du erstmal klarkommen. Also das wird super, super spannend sein. Ich glaube, Laura ist auch das allererste Mal in Rot am Start. Ich glaube, in Rot ist sie noch nie gestartet. Wird für sie natürlich auch, glaube ich, nochmal eine andere Nummer sein als in Hamburg, wo sie schon brutal gefeiert wurde. Hat eine riesen Fangemeinschaft auch in Deutschland. Also ich glaube, das wird das Frauenrennen, glaube ich, ehrlich gesagt, könnte vielleicht sogar noch spannender werden als das Männerrennen, weil das sind irgendwie so 4 Athletinnen, die ich mehr oder weniger auf Augenhöhe sehe.
Ja, also die 4, das hast du, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. Ich glaube, das sind 7 aus den Top 10 aus Hawaii.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ne? Nur aber die vier, so, klar ja. sind die vier jetzt so auf dem Papier erstmal die Superstars, aber auch dann, ich finde gerade interessant, hab gerade nochmal alles durchgeguckt und überlegt, weil du jetzt auch gesagt hattest, so dann Laura, komplette Athletin, auch mittlerweile dann kein riesen Schwimmdefizit mehr, also aber klar, wenn eine Lucy da ist oder so, dann sieht halt jeder alt aus, aber es fehlt jetzt so eine super Schwimmerin oder so dabei. Und ich habe gerade, während du erzählt hast, ganz am Anfang, um nochmal vielleicht zwei Gänge zurückzuspulen, habe gerade überlegt, wer denkst du denn, der vorne aus dem Wasser rauskommen wird oder da wegschwimmen kann? Oder kann wer wegschwimmen? Oder ist es ein Pack, was kommt?
Boah, ich weiß.
Ich sehe halt gerade irgendwie, keine Ahnung, vielleicht, dass halt Lisa wirklich da schon in meinen Augen die stärkste Schwimmerin ist.
Ja, aber ich glaube nicht mehr, nee. Ich glaube, Daniela Rief schwimmt da auch mit. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, Laura Sidal, ich weiß nicht, wie schwimmt die? Kannst du da was zu sagen? Da bin ich jetzt...
Bin ich auch ein bisschen über... Ich glaube ja. nicht verkehrt, aber ich kann ich nicht zu 100% einordnen. Also ich habe jetzt keinen hier auf dem Zettel, die jetzt die absoluten Überschwimmer sind halt. Und das macht es gerade fürs Schwimmen und was danach passiert... Auch ganz interessant, weil ich darüber nachgedacht habe.
Total, ist so, also das ist genau
das. Das ist nicht so, okay, Frauen ist ja oftmals, du siehst, krasses Starterfeld, Lucy ist mit dabei, ja, die kommt vorne aus dem Wasser und dann die anderen kommen dahinter, du machst dir gar keine Gedanken mehr.
Genau.
So, und die ist jetzt nicht da und jetzt habe ich mir gerade, wenn du auch erzählt hast, dann auch so gedacht, so Chelsea, okay, das Anne, ja, Dani, das, keine Ahnung, im Optimalfall kommen die irgendwie alle als ein großes Pack aus dem Wasser und dann hast du bei den Frauen mal, was du ja wirklich selten siehst, auch mal so ab nach aus dem Wasser so ein Race, was on ist, was ich super interessant fände, dass du da mal wie bei den Männern oft das, keine Ahnung, von mir aus das eine vorne weg sein oder zwei oder so, aber dann so ein großes Pack hast und die Dynamik entwickelt sich da. Und das sehe ich hier, wenn ich rein auf die Namen schaue, dass es passieren könnte.
Absolut.
Was du dann nochmal zu dieser Spannung hinzutragen könnte, dann mit dem Wissen 7 der Top 10 aus Hawaii, plus noch dann die von dir genannten vier Superstars bei den Frauen, die da mit dabei sind aus dem letzten Jahr oder aus den letzten Jahren. Oh, von mir aus kann es morgen losgehen.
Ja, finde ich schon. Also und da muss man auch dann wirklich sagen, wenn du dir dieses Gesamtpaket anguckst von dem Männerrennen und den Frauenrennen, ist es schon wirklich ein Rennen, wo man sagen kann, boah, da hat Rot einfach echt nochmal wieder einen rausgehauen. Normalerweise ist es immer so, wenn man jetzt auch letztes Jahr das Frauenrennen anguckt, da hast du so ein, zwei große Namen. Da ist dann aber eigentlich klar, naja gut, wenn eine Anne durchkommt, dann wird sie das Ding gewinnen und sie hat ja auch die letzten Jahre einfach brutalen Abstand gehabt. Das wird ziemlich sicher in diesem Jahr nicht so der Fall sein. Und genau was du angesprochen hast, dass du einfach eine Dynamik hast, wo vermutlich, wenn es normal läuft, würde ich sagen, alle Top-Favoritinnen zusammen aus dem Kanal steigen können und dann halt auf dem Rad versuchen werden, sich gegenseitig zu attackieren. Das ist schon extrem spannend und ich glaube, jeder wird sich wünschen, dass vielleicht Anna Haug, Chelsea Sedaro und Laura Philipp zusammen vom Rad steigen, vielleicht eine Daniela Rief irgendwie noch rausfährt und gejagt wird oder so. Also ich glaube, da brennt wirklich der Kanal.
Ja, oder eine Anne dann bei Dani mitfährt oder also ja.
Spannend.
Da kann alles passieren. Also wir sind, glaube ich, hyped, was das Thema Challenge Rot angeht und können es nicht erwarten, was da passiert. Und auch da bin ich dann mal gespannt auf die Startfelder final bei den beiden Ironman-Rennen. Muss man ja auch drüber sprechen, was ja immerhin die EM ist. Mhm. Und wo du sonst immer guckst, okay, Frankfurt, wo noch Frauen- und Männerrennen da war, das war auch immer so neben Rot so ein Ding. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, seit die das gesplittet haben, wirklich ab dem Moment hat Rot noch krassere Starterfelder. Und bei den Ironmans ist es so, klar, da werden auch wieder bei den Frauen, so bei den Männern zwei, drei Superstars am Start sein, aber es ist nicht so wie jetzt in Rot die Dichte.
Nee, definitiv nicht. Also das ist ja auch extrem schwer, das hinzubekommen, weil natürlich jetzt auch irgendwie ein bisschen noch so diese Schockstarre ist, was Hawaii anbelangt und Nizza anbelangt. Wobei ich schon das Gefühl habe, dass sich das so ein bisschen lichtet, das Ganze. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich jetzt auch die Athleten mittlerweile daran gewöhnt haben oder damit angefreundet haben, und sagen, okay, jetzt ist es halt so, wir müssen das einfach annehmen, was ja auch total gut ist. Ich glaube, wir brauchen jetzt auch nicht mehr darüber zu diskutieren. wie die Kommunikationspolitik von Ironman ist.
Sagst du nochmal, ob du das gut fandest mit der Zahl? Quatsch, so. Wird lang und breit gesagt, hast du absolut recht. Das ist so, wir sind an so einem Punkt, wo es auch so ein bisschen egal ist, du kannst es eh nicht mehr ändern. Das genau. Ist so, die Aufregung ist vorbei, jeder hat alles dazu gesagt und jetzt ist es einfach so, das ist jetzt genauso wie Hawaii ist an zwei Tagen und Männer und Frauen gesplittet, das ist jetzt so, wir gucken uns das jetzt mal an und danach ziehen wir ein Fazit.
Ja, absolut. Ganz interessant war da wohl noch in dieser Woche, ich weiß nicht, ob du ihn gehört hast, ich habe es leider nicht geschafft, ihn zu hören, der How They Train Podcast mit Andrew Messick. Ich glaube, jeder, der auf Instagram unterwegs ist und dem Podcast How They Train folgt, wird gesehen haben, was da abgegangen ist. Also ich glaube, es war wirklich ein extrem spannender Podcast. Ich möchte ihn auch unbedingt noch hören. Hast du ihn gehört?
Ich habe ihn noch nicht gehört. Ich habe nur aus Erzählungen gehört, dass nach 45 Minuten Andrew Messick gesagt hat, so ja, es waren jetzt ja hier 45 Minuten vereinbart und ja, danke. War ein super tolles Gespräch und ich komme super gern wieder und ja, dann war's es und dann die Antwort, wir haben nie was ausgemacht hier, wie lange und ich habe noch ganz viele Fragen und ja, nee, war super nett und ja, dann bis zum nächsten Mal, tschüss und Andrew Messick dann einfach weg war.
Ja, und er hat wohl auch zwischendurch, also, auch gegessen.
Das habe ich noch nicht gehört, doch, echt?
Doch, wirklich zwischendurch. Oh, oh hast Gott. Du irgendwie Schmatzgeräusche gehört? Ich meine, das ist...
Können wir auch so sounddesignmäßig einfügen. So.
Und was ich ganz krass finde, ist, dass der...
Wenn jetzt genau die Mayo.
Ist es Jack Kelly? Ich weiß nicht genau. Wie heißt der Host vom How They Train Podcast? Ich glaube ja, dass er wohl tatsächlich, also es wird, glaube ich, keinen zweiten Podcast mehr geben. Und er ist jetzt auch aus den Ironman-Veranstaltungen wohl ausgeladen, ausdrücklich. Aber ja, das ist wohl, das wird er dann aber im nächsten Podcast wohl nochmal besprechen. Also ich bin ja eh großer Fan des Podcasts von ihm, aber das ist wirklich irgendwie, hat so eine Dynamik angenommen, was in die Richtung geht, dass Iron Man tatsächlich irgendwie mit dem Rücken zur Wand steht. Und dann ging halt auch so dieses...
Das ist aber unsympathisch. Nur weil du mal Kritik bekommst und also ich meine, wenn er sich da rausmogelt und sagt, okay, irgendwie werde ich hier nur gedisst und so, dann, das kann man ja, also das kann man jetzt einmal kritisieren, dass er sich den Fragen nicht stellt, aber dass er auch so dreist ist und dann einfach sich, ja, also wir haben nur 45 Minuten vereinbart und dann einfach auflegt und weg ist, so kann man auch trotzdem noch was dran finden, was irgendwie auch ganz witzig ist und ganz, ganz positiv, wo du denkst, ja, hat er sich gut rausgemogelt und irgendwie aus einer Scheißsituation rausgewunden, wo er nichts sagen wollte oder konnte oder was auch immer. Aber dann jemanden, der einen ein bisschen kritisiert oder auch mal näher nachfragt, den man dann auch noch einfach abwirkt, auszuladen bei irgendwelchen Ironman-Fahrern, boah, das ist dann schon so, wo ich mir denke, okay, jetzt nehme ich dem Kind den Lolli. Das,
also, ja gut, aber so ist ja das Verhalten öfter mal.
Das ist schon schwach.
Genau, aber das fand ich halt nochmal ganz...
Müssen wir nochmal recherchieren, ob das wirklich so ist, bevor wir jetzt hier harte, starke Meinungen haben.
Hausaufgaben bis nächste Woche. Definitiv den Podcast hören, Nick, damit wir da nochmal kurz drauf eingehen
und
können.
Und recherchieren, ob er ausgeladen wurde.
Ja, aber da geht er auch, glaube ich, in der nächsten Episode drauf ein. Also müssen wir zwei Podcasts hören.
Ja.
Genau, aber das
Thema für nächste Woche steht.
Das fand ich auch noch ganz interessant. Ja, also schon wirklich spannend. Und dann müssen wir auch unbedingt mal über ein Thema sprechen, was mir gefallen ist. Gibt es irgendeinen Profi in der Weltspitze, der nicht auf Canyon unterwegs ist in 2023?
Fred Funk.
Sam Long.
Gustav Iden, ja, und ich glaub, Christian Blumfeld.
Ja, ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt der Grund. Es ist schon echt sehr, sehr, sehr auffällig.
Und dann noch...
Wer alles als Athlet präsentiert
Sam
wird.
Sam Long? Ah, den hatte ich schon, ne?
Hast du schon gehabt. Ich glaube, oder ich habe ihn gehabt. Nein, war natürlich ein bisschen provokant gestellt, die Frage.
Nee, aber wer denn noch? Sibi Kienle? Okay, das ist letztes Jahr. Ich mache jetzt mal die Startliste in Rot auf. Was, Beckegaard fährt Canyon.
Nein, von alle.
Ditlev?
Stimmt, Ditlev.
Scott?
Scott, genau, ja.
Also halten wir fest.
Man muss drüber nachdenken, wer nicht auf Canyon
fährt. Es ist einfacher zu überlegen, wer nicht auf Canyon fährt, als wer auf Canyon fährt. Genau.
Ja, und das finde ich schon irgendwie krass. Also
ja, Canyon hat jetzt nochmal ein Investment da hier mit groß eingesammelt. Da musste Geld ausgegeben werden.
Ja, aber finde ich schon brutal. Also was mich dabei am meisten überrascht hat, ich meine, so Sam Laidlow macht natürlich Sinn irgendwie. Er hatte, was ich auch wirklich hart finde, ich glaube, dass Trek tatsächlich nur Ausstatter war. Also ich glaube, er hat tatsächlich kein Geld bekommen von Trek.
Echt?
Ja, also er hat irgendwie so, habe ich gelesen, dass er tatsächlich...
Guter Move von Trek. Ey, wir kriegst einen Rahmen, fahr mal Bike-Rekord.
Konnte keiner mit rechnen. Also, ja, und das war natürlich, dass der jetzt zu Canyon geht, ist irgendwie nachvollziehbar oder dass er, es ist ja auch aus Athletensicht absolut verständlich. Ich meine, es ist eine der führenden Bike-Brands der Welt, das ganze Engineering, Wolfie. Ich glaube, da weiß jeder, wie viel Hirnschmalz dahinter steckt. Es ist eine Company, die Geld hat, was halt offensichtlich wenigen Radfirmen, man kann es glauben oder nicht, gerade so geht. Insofern macht es schon Sinn. Was mich extrem überrascht hat, war tatsächlich Flo Angert. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich finde, dass er...
Also ich war extrem überrascht, wo er das Ende der Zusammenarbeit mit Cube bekannt gegeben hat, weil er ja gerade irgendwie so in St. George in Hawaii so zwei unfassbar geile Custom-Lackierungen, die so genau zu seinem Suit passten, so, wo ich dachte, oh geil.
Also gerade auch, wie sie es auf Hawaii gemacht haben, wo am
mit
Anfang...
Mit dem Erlkönig und so.
Genau, ja. Lucy und er mit dem Erlkönig unterwegs waren und dann wirklich 2-3 Tage vor dem Rennen einfach die Räder, Lucy in Pink, er in diesem coolen Blau.
Barbie und Ken.
Dann halt später in St. George dann noch Freddy Funk mit dem mega Cube. Und das muss ich ehrlich sagen, hat mich total überrascht, weil ich finde auch, dass, ich will jetzt gar nicht absprechen, dass das Canyon jetzt nicht zu Flo Angert passt, aber ich finde...
Ich hoffe, er kriegt eine andere Farbe, weil wenn er einen blauen Racesuit anhat und das rote Rad, ich hoffe, das ist nur so, weil jetzt für die Launch und die Fotos kein anderes zur Verfügung war, weil das passt dann noch nicht.
Und auch die
oder fast rot zu blau?
Und auch die Tiefprofilfelgen. Also die nicht vorhandenen Tiefprofilfelgen.
Ja, aber da habe ich keine Sorge, dass er mit Scheibe fahren wird. Er wird jetzt nicht mit Trainingslaufrädern.
Aber du hast ja davon geredet, dass beim Release irgendwie das nicht passte, dass er dann rotes Rad gefahren ist. Und ich finde, auch wenn, dann mache ich doch irgendwie 50 mm Laufräder zumindest rein, damit es halt knallt. Aber das hat mich wirklich überrascht, weil ich finde, dass Flo halt so ein total bodenständiger Athlet ist.
Richtig lange bei Cube auch, ne?
Ja, voll. Und mir fällen jetzt auch außer Freddy Funk kein Athlet ein, der irgendwo im Standing über ihm ist. Also das finde ich dann so.
Bei der Brand. Ja, stimmt.
Genau.
Ja.
Und das ist ja etwas, was finde ich auch immer relativ wichtig ist. Wenn du einer von vielen bist, dann ist es relativ einfach, dann vielleicht mal zu wechseln. Aber wenn du halt wirklich so einer der Topstars bist und dann zu einer Company gehst, wo du einer von vielen bist, das finde ich ist irgendwie so ein Move.
Ja, keine Ahnung. Ich finde, das ist immer so spannend und auch cool, jetzt drüber zu reden. Aber ich würde halt wirklich gerne einfach mal, ich meine, wir kennen jetzt viele, aber man spricht auch dann jetzt bei uns selten darüber, was sind jetzt wirklich die Beweggründe und war es vielleicht irgendwo, gab es einen Auslöser, wurden irgendwo Erwartungen nicht erfüllt oder hat Cube vielleicht einfach kein Budget mehr oder Budgetkürzungen, weil wirtschaftlich läuft es nicht mehr oder Wirtschaftskrise und haben Angst und kürzen Budgets und sonst was und Canyon macht das Portemonnaie auf und als Athlet irgendwo, wenn du irgendwo weißt, ich kriege ein Rad, was genauso gut oder besser ist oder mindestens auf dem gleichen Stand ist und kriege vielleicht mehr Geld oder das gleiche Geld, aber einen besseren Service oder was auch immer. Also es ist ja so vielschichtig mit einer Bike-Brand, was dahinter steht. Und so jeder, der Canyon dann kennt, weiß auch, die haben auch immer bei den großen Rennen Mechaniker dabei, die sich ums Material kümmern und so. Also das liegt ja immer so dran, was ist das Gesamtpaket? Und ich finde es ultra spannend oder fände es ultra spannend, da mal vielleicht auch mit Flo oder sowas, mal vielleicht besteht dann nochmal die Chance irgendwann, da über so Beweggründe oder so auch zu reden, wenn jemand da mal ganz offen ist oder Bock hat, da mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Weil wenn man von außen drauf schaut, gebe ich dir absolut recht. Dann denkt man so, so im Männerbereich bei Cube jetzt, das ist langjährige Partnerschaft, super Match, Flo hat krasse Ergebnisse, also es gibt jetzt ja keinen Grund für Cube, denen zu sagen, irgendwie haben wir Budgetkürzung, sondern ich an Cubes Stelle wäre es irgendwie, es ist volles Aushängeschild gewesen, der da das Rad geil präsentiert hat, die Show, die gemacht haben mit Simon Gehr, der da auf Hawaii war, die geilen Fotos gemacht hat in St. George genauso, wo einfach so Cube auch einen geilen Auftritt hatte, also wenn ich jetzt nur das von außen drauf gucke, als Brand, aus Brandsicht, geil gemacht, gut vermarktet, cool, hätte ich irgendwie alles getan, um den zu halten.
Genau.
Und aus Flo-Sicht weißt du ja nie, so, ja, vielleicht war es ja nicht so, dass die gesagt haben, so, nee, ja, uns egal, geh halt. So, kann ja auch sein, du weißt es einfach
nicht. Nein, total, aber das ist ja auch das, was ich meine. Mich hat es halt einfach nur überrascht. Also bei den anderen, da kannst du ganz klar sagen, ja, macht irgendwie Sinn und konnte man mit rechnen. Oder
ja, stimmt. Bei wenn ich da in die Glaskugel gucke, ist nur Blurry Vision. Da sehe ich nichts.
Genau.
Also mit Das ist so ein Wechsel, wo man, wo es wirklich mal interessant wäre, die Gründe zu erfahren. Laidlaw, wenn der wirklich bei Trek nur irgendwie Ambassador war und einen Rahmen gekriegt hat und nicht mal Kohle oder so, und der kriegt jetzt von Canyon totalen Support und Tests und das Rad und Kohle und sonst was, ja, easy choice.
Ja, wobei auch da ganz, das fand ich ganz spannend, sich das Video anzugucken, habe ich mir halt angeschaut, weil ich finde Sam
Laidlaw. Oh, warte, ich rate, was du meinst. Ich gebe dir einen Stichpunkt. 3 Watt.
Schon hart, oder?
Ja.
Also das fand ich schon cool irgendwie. Das
war ein bisschen enttäuscht, oder?
Ja, ey, der war bitter enttäuscht. Also diejenigen von euch, die nicht wissen, über was wir reden, Sam Laidlaw hat halt ein Video gemacht, wo er bei Jonas von High Size auf der Bahn war. Jonas, Kompliment an dieser Stelle, mit Sicherheit einer der versiertesten Aerofitter in Deutschland. Ich hatte das Vergnügen, vor 2 Jahren mit Nils Frommold und ihm zusammen in Bütgen auf der Bahn zu sein und ihm mal wirklich bei der Arbeit über die Schulter zu gucken. Das war extrem faszinierend, also brutal, wirklich, auf welche Ideen er kommt und wie er arbeitet. Aerodynamik ist auch immer so eine Wundertüte, das muss man wirklich ausprobieren, das kann man nicht berechnen, das ist irgendwie ganz faszinierend. Da kann eine vermeintlich schlechtere Position auf einmal aerodynamisch besser sein. Und da ist er, glaube ich, wirklich einer, ja, ich kann es nicht beurteilen, aber ich glaube schon, er ist ganz, ganz weit vorne mit dabei.
Also wenn du, ich folge ihm ja auch schon lange und auch heiß lange, wenn du da guckst, da ist auch wieder eher die Frage, wer war noch nicht mit denen auf der Bahn und mit Jonas auf der Bahn und hat mit ihm gefittet oder getestet.
Genau,
das spricht. Das ist einfacher zu sagen, welcher Profi noch nicht da war, ja, als die, ne?
Und vor allem ist es auch, und das finde ich immer ganz interessant, wenn du Experten hast, die halt mit Leidenschaft dabei sind, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass sie einen guten Job machen. Und das ist bei ihm absolut der Fall. Und das hat Sam Laidlaw halt auf YouTube so ein bisschen gecovert. Auch war cool, wie er dann halt bei High Size ins Labor gegangen ist und dann erst den Labortest gemacht hat, dann auf die Bahn gegangen ist nach Bütgen, irgendwie seinem Papi noch so eine dicke Breitling geschenkt hat, also auch so ein bisschen Proll-Touch irgendwie. Das fand ich dann.
Ich lieb das bei dem. Das ist auch ein geiler Proll-Franzose, ey. Ich mag den Kerl.
So, und dann, genau, was du halt sagst, du präsentierst irgendwie deinen neuen Sponsor und dann steht dir halt die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, dass du 2-3 Watt gespart hast. So, und
zeigt aber auch wieder, dass natürlich keine der großen Bike-Companies schläft.
So bin ich
und
darauf.
Und das ist ja dann auch so die Frage, ja, was willst du denn am Rahmen noch machen? Wenn die Position vorher geil war und die Komponenten und sowas stimmen, in dem Bereich ist wahrscheinlich, also wenn du es mal so jetzt mit so einem Ingenieur offen und ehrlich sprechen würdest, sagt er, jetzt nehme ich den Tisch hier fast auseinander, dann sagt er wahrscheinlich 3 Watt, Alter, ja, in dem Bereich weißt du, was das noch für eine Welt ist?
Ja, was ja
so. Absolut ist es dann am Ende so, ja, einmal den Kopf ein bisschen zu hoch genommen, dann hast du wieder plus 10 Watt. Aber in diesen Bereichen, in denen wir uns mittlerweile aerodynamisch befinden, ist ja ein Schlaraffenland. Das ist ja, also wahrscheinlich musst du mittlerweile sagen, welchen Rahmen stellst du dahin, der wirklich kacke ist. Da gibt es wahrscheinlich nur noch wenige.
Genau, und deswegen bin ich auch darauf gekommen, weil du ja vorhin gesagt hattest, als Flo zu Canyon gegangen ist, dass sich mit Sicherheit mittlerweile alle großen Bike-Brands auf Augenhöhe bewegen. Und das ist definitiv der Fall, weil das
hat da nichts damit zu tun, zu sagen, ja, ich bin jetzt gewechselt, weil da spare ich nochmal 10 Watt.
Genau.
Geht nicht.
Nein,
geht genau. Gar nicht.
Und das Entscheidende ist auch immer noch die Position, das ist das, was halt alles entscheidet. Wenn du gut auf dem Rad sitzt, ist letztendlich das Rad wirklich
heute
das,
macht
was
eure Dehnübung, macht eure Dehnübung.
Es kommt wieder Messerspitze Richtung Gürke, aber ich muss ja auch nicht aerodynamisch auf dem Rad sitzen. Aber das Video fand ich schon auch wirklich cool und auch, um da nochmal zu den Frauen zu kommen, denn auch Cat Matthews ist jetzt auf Canyon unterwegs, Chelsea Sedaro ist auf Canyon unterwegs, also auch da, wo du sagst Halleluja. Klar, die waren vorher beim BMC-Team, sind weggegangen, brauchen dann natürlich einen neuen Radsponsor. Das ist so ein Move zum Beispiel bei den Frauen. Und ich meine, das sind ja wirklich 2 Mädels, also gerade auch Cat Matthews, die halt eine der stärksten Radfahrerinnen unter den Profiathletinnen ist, die auch von Björn Gesmann betreut wird. Da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis zu Jonas und Heiß Heiß. Also das sind natürlich auch so Sachen, die vermutlich eine Rolle mitspielen, dass du dann natürlich schon auch versuchst, in deinem Team quasi die Athleten zu betreuen. Das ist ja auch so das, was eigentlich der Ansatz vom High-Performance-Coaching ist, dass du versuchst, um dich herum ein Expertenteam zu haben. Und klar, wenn Björn dann weiß, dass Jonas derjenige ist, der das Rad fittet und der dich entsprechend aerodynamisch raufsetzt, dann hast du natürlich die Hoffnung, dass sie vielleicht nochmal diese 5-6 Watt spart im Vergleich zum BMC vorher. Also auch bei den Frauen hat Canyon extrem nachgelegt.
Ja, generell, also unfassbar. Das ist, ich meine, aus Canyon Sicht macht es ja auch Sinn, Flo Anger zu verpflichten, so, ne? Das ist halt auch da aus deutscher Sicht ja nichts, wo du sagst, oh, das war jetzt ein dummer Move irgendwie. Das ist schon spannend. Ich meine, auch ein Flo ist ein Athlet, der schwimmt vorne und fährt vorne mit dem Rad raus und präsentiert dich halt gut, ne? Wenn du die Kohle hast, die es leisten kannst, vielleicht ist es auch am Ende das, dass die sagen, ja, keine Ahnung, wir haben ja noch irgendwie durchs Investment und haben Venture Capitalist Geld bekommen, das wir irgendwie ausgeben müssen für Wachstum und sonst was und produktionsmäßig oder in allen Bereichen können wir nicht mehr ausgeben, weil dann kaufen wir halt noch ein paar mehr Athleten ein und sind halt überall omnipräsent, da wo wir eh schon stark sind und machen die anderen halt platt und keine Ahnung, Cube ist auch ein riesen deutscher Radhersteller, was natürlich harte, harte Konkurrenz ist. Mhm. Vielleicht ist das auch so von Canyon strategisch zu sagen, ey, was hat ein Cube noch für geile Athleten? Ja, okay, wir zahlen euch das Doppelte. Nee, kommst nicht anders, Dreifache, mir scheißegal, komm zu uns. So, keine Ahnung, weißt du halt nicht, ne? Das ist ultra spannend.
Und vor allem ist es ja auch, glaube ich, wirklich das erste Mal seit, wann hat Sebi, hat 14 oder 15 Hawaii gewonnen? 14. Ich glaube, es ist das.
Frag nicht solche Fragen.
Sebi jetzt, war auf jeden Fall der.
Wir können nur verlieren, wenn du sowas
Sebi
fragst.
Sebi war auf jeden Fall der letzte männliche Profiathlet, der nicht auf einem Canyon Hawaii gewonnen hat. Und ich glaube, das ist halt vielleicht auch wirklich so ein Stachel.
Nein. Hä? Wer hat denn dieses Jahr gewonnen?
Sag ich halt. Dieses Jahr hat jetzt Gustav Iden gewonnen. Das war der erste, der nicht auf Canyon gewonnen hat. Die Jahre davor, Patrick und Frodo haben immer auf Canyon gewonnen. Also die letzten Jahre wurde halt auch einfach immer von Canyon dominiert. Und dieses Jahr, deswegen wollte ich halt gerade sagen, sitzt wahrscheinlich der Stachel so tief, dass sie jetzt gesagt haben, nee, wir verpflichten jetzt halt einfach jeden, der richtig schnell ist und der Hawaii gewinnen kann. Und was man natürlich auch bedenken muss, vielleicht ist es auch so eine strategische Sache von Canyon, dass sie sagen, wir brauchen irgendwie so einen vermeintlichen Nachfolger von Frodo, wenn er wirklich ins letzte Jahr geht. Also ja, das war auch so ein Thema, was ich mich irgendwie in den letzten Wochen so ein bisschen verblüfft hat, wer wöchentlich quasi aus dem Canyon-Zylinder rausgezaubert wurde von den Profiathleten, wo du halt wirklich sagst, Halleluja, also das ist schon brutal, was sie letztendlich jetzt an der Weltspitze oder wer in der Weltspitze alles auf Canyon unterwegs ist.
2014 Sebi Kienle, das muss ich jetzt nochmal nachreichen, das war jetzt peinlich.
Habe ich 15 gesagt?
Nee, 14, 15, ja. Also, 14. Der Ballpark, in dem du warst, war natürlich wieder korrekt, aber sowas muss man wissen.
Ja, klar. Yes, spannend.
Sehr, sehr spannend und haben wir alle Themen behandelt, die du angesprochen hast im Intro?
Also wir haben auf jeden Fall die Gerüchte über Frodo angesprochen.
Über Hamburg?
Ja, die Gerüchte um Frodo bezüglich Hamburg.
Ja, du hast Frodo im Intro noch nicht verraten.
Nein, aber da habe ich ja gesagt, die Gerüchte, okay, Küche
brodelt. Rot, haben wir, rot haben wir auch.
Rot, und wir haben auch über das Bikebrand gesprochen.
Genau. Ja, wir können das immer so machen.
Drei Haken gemacht, du musst gar nicht mehr schneiden.
Wir können das immer so machen. Wir sagen jetzt einfach mal vorher, worüber wir reden, und dann passt das schon.
Das Problem ist halt einfach, dass wir es nicht schaffen werden, den Podcast immer face-to-face aufzunehmen. Wobei das schon, muss man sagen, ist schon irgendwie nochmal eine andere Nummer. Es macht mehr Spaß.
Ja, das ist viel besser.
Weil man das ist nicht
über. Dann ist auch nicht so, das Internet hängt gerade. Geht doch noch, Gott sei Dank. ich red mal lieber weiter, bevor das jetzt irgendwie doch nicht sich aufgehängt hat.
Oder wo war das, wo du gar nicht mehr da warst? Das war auch krass. War das mit Justus? Ich glaube, da haben wir mit Justus aufgenommen.
Ja, kann sein.
Nee, mit Mika.
Ja, mit Mika,
wo auf einmal keine Antwort mehr von dir kam und Mika und ich einfach weiter gequatscht haben und dann
aber
irgendwie
das gut gemeistert.
Geschwitzt haben, genau. Ja.
Wo ich ja die ganze Zeit noch dabei war und euch gehört habe und nicht gecheckt habe, dass ihr mich nicht mehr hört. Ich dachte, ihr ignoriert mich richtig hart weg. Das war der traurigste Podcast-Moment, den ich
hatte. Da bin ich auch noch so ein bisschen, da hatte ich auch, es war letztendlich klar aus Athletensicht jetzt, weil natürlich PTO einfach viel zahlt und weil die Mitteldistanzen oder Halbdistanzen jetzt einfach so mega attraktiv sind. Aber ich hatte so ein klein bisschen auch gedacht, wie cool wäre das, wenn jetzt irgendwie auf der Starteliste in Rot in Mika Not, Frederik Funk oder Jan Stratmann gestanden hätte.
Ja, Funk hat es ja ganz klar angekündigt. Dass
ich weiß, aber trotzdem ist er ja
man hofft
ein Fuchs
immer noch ein
und
bisschen,
vor allem ist Zibi auch ein Fuchs, Zibi Slufczyk. Also der würde dann, glaube ich, auch schon, macht ja auch die internationalen Rennen für die Challenge Family, also deswegen wäre das natürlich schon auch irgendwie naheliegend gewesen. Ich glaube, da ist Fred einfach auch zu smart. Also der hat jetzt wirklich Bock, sich auf die Halbdistanzen zu konzentrieren. Aber das hätte ich aus Fansicht und aus Trainersicht, hätte ich das total cool gefunden, wenn einer so von den jungen wilden Deutschen da am Start gestanden hätte. Das aus meiner Sicht ganz cool, werden die meisten wahrscheinlich von euch nicht kennen. Aber Gruß an dieser Stelle an Clemens Köhn. Da war ich total überrascht.
Oh ja, Clemens.
Ein alter, cooler Haudegen aus meiner Zeit eigentlich. Und Clemens hat auf Instagram geschrieben, dass er auch in Rot startet.
Ich weiß. Also ich wusste es schon lange. Der war ja letztes Jahr da und hat zugeschaut und hat mich hardcore angefeuert.
Ach geil.
Und war dann da und war wieder so heiß, dass er sich angemeldet hat. Ja.
Mega.
Ja. Wer Clemens eigentlich auch eine geile Geschichte nicht kennt, wo er eigentlich das erste Mal so richtig ins Rampenlicht getreten ist, war, ich kenne es das Jahr leider nicht, wo er schnellster Age-Grouper auf Hawaii geworden ist und im Zielkanal dann aber Chrissy Wellington vorgelassen hat. Und das war live im Stream, dass sie halt ihren Moment vom Sieg haben kann.
Ja.
Und nicht irgendwie asozial egomäßig durchgezogen hat, sondern er hat sie gesehen, Kameras da, und hat gedacht, warum filmen die mich alle? Hat dann gemerkt, oh shit, die erste Frau ist hinter mir, hat sie vorgelassen, und das war alles live auf den Camps. Das war das erste Mal, als er die sehr große Bühne betreten und dann ein Profi geworden ist, sagt dann.
Clemens kommt ja auch bei euch aus dem Kölner oder Bonner Raum, auf jeden Fall auch immer beim Bonn.
Ja, erweiterter
Rheinland. Rheinland auf jeden Fall.
Nee, Rheinland auch nicht immer.
Süddeutschland, aus meiner Sicht. Süddeutschland.
Clemens Süddeutschland.
Aber Clemens, das finde ich auch echt cool, dass Clemens startet. Also das ist halt immer so, wo du dann denkst, ach cool, da sind auch noch so zwei, drei Recken, die es dann halt mal wieder versuchen. Und auch, ich meine, jetzt glaube ich, zweifacher oder dreifacher Papa sogar. Das ist auch so ein Typ, das wird mich jetzt auch nicht wundern, wenn der da nochmal so relativ deutlich unter 9 Stunden ins Ziel kommt.
Mich würde auch nicht wundern, wenn er da nochmal eine 8:30 ins Ziel
kommt. Nein.
8:45 traue ich ihm zu.
Vielleicht hört er ja, wie schnell warst du?
8:46.
Also Clemens, 8:45.
The challenge is on, my friend.
War ja auch echt cool bei der Kinotour. Bei der legendären Kinotour in Köln.
Koblenz.
Nee. Ja. Clemens war in Köln.
Ja, aber das Kino wurde ja für Koblenz gebucht.
Genau.
Und wir sind dann im Tresörchen gelandet.
Und da war
ein Kino, was wir buchen wollen. Andere Geschichte. Die es kennen, kennen's.
Genau, und da waren die Top-Guests, Flo Angert. Da hat er gerade seinen allerersten Ironman gewonnen in Barcelona.
Ja.
Dann Clemens Köhn.
Und Nils Görke. Alle nicht eingeplant, aber die mussten dann herhalten. Weil wir keine Filme zeigen konnten, weil das Kino nicht gebucht wurde. Naja.
War
schöne,
cool.
Schöne Good Memories. Runde Sache. Würde ich sagen, machen wir heute einen Deckel drauf. Und quatschen nächste Woche wieder am Computer.
Definitiv, leider. Also schade.
Oder kommst du nach Köln?
Nee, werde ich nicht. Nee, okay. Nächste Woche bin ich. Nächste Woche gibt es wieder Trainingslager-Podcast, weil ich am
Donnerstag in die Sonne,
nach Fuerteventura fliege. Sagt derjenige, der gerade 5 Tage auf Fuerteventura war.
Also, ja, und ich weiß ja, wie geil das ist und wie geil diese Sonne tut. Ja. Also eigentlich bin ich ja auch dafür, wir machen so einen Pushing Limits Außenposten von Januar bis April auf Fuerteventura.
Ja, oder hier in Hamburg. Was haben wir für Wetter, seitdem du hier bist? Du bist am Mittwoch gekommen.
Heute Morgen -6 Grad.
Aber strahlenden Sonnenschein.
Ja, das ist schön, aber -6 Grad ist -6 Grad. Ich nehme lieber strahlenden Sonnenschein und 25 Grad auf Fuerte.
Wobei das Wetter auf den Kanaren wohl echt gar nicht so überragend ist wie sonst. Also mir wurde schon von Caro, die ja sich gerade auf den Ironman Südafrika vorbereitet, im Plaitas.
Ja, ist nur 19 Grad, oder was?
Nee, die haben irgendwie teilweise Hagel sogar gehabt.
Hagel auf dem Kanal.
Hagel auf Lanzarote, genau. Und dann auf Fuerteventura war es dann wohl doch nur Regen. Sturm. Und sie hat gesagt, sie ist jetzt tatsächlich schon mal mit Armen.
Sturm auf den Kanaren.
Nee, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, vor allem auf Fuerteventura. Aber sie ist halt auch mit Armling und Weste gefahren. Und das ist schon so etwas, was du immer irgendwie mitnimmst und dann hinten.
Ja, die, traurig, dass man mit Armling und Weste fährt im Februar.
Auf den Kanaren schon.
Aber im Februar passiert schon mal. Ich war ja auch mal nach meinem Studium direkt ein halbes Jahr da und das war genauso. Die Zeit Dezember bis Mitte, Ende Januar, super gut. Und der komplette Februar war viel Regen, Wind und auch so sogar mal Regenjacke und also Beinlinge nie gebraucht. Aber sonst schon mal wirklich dann auch Regenjacke drüber, Weste, Armlinge war eigentlich für Februar oft Standard.
Ja. Aber ist natürlich wirklich Jammern auf hohem Niveau. Insofern freue ich mich total. Es wird dann wieder ein Trainingslager-Podcast geben. Das heißt,
Vielleicht wieder mit ein bisschen Delay, wenn
definitiv
einer redet
nicht,
oder nicht. Dann hast
definitiv
du Kanar, nicht. Das typische Kanaren-Internet.
Da war ich ja positiv überrascht vom Kenia-Internet, weil der Podcast mit Tabea ja wirklich total qualitativ richtig gut war. Also inhaltlich natürlich auch, aber was die Tonaufnahme anbelangt, war das doch wesentlich besser als gedacht. Gut. Deckel drauf, oder? Würde ich
so
sagen.
So machen wir's. Wir gehen jetzt Abendessen.
In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und Niki Boy, wir sehen uns nächste Woche am Screen. Oh, ich werde.
Also, wir haben es abgesprochen.
Uhu.
So.
Schönes Wochenende.
Tschüss jetzt.
Ciao.